Ja, wunderschönen guten Morgen. Habe ich schon lange nicht mehr gepredigt hier. Fühlt sich schon fast ungewohnt an, aber richtig schön, in so viele Gesichter zu schauen hier, sogar ohne Maske. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt noch aushalte, die ganzen Blicke. Jetzt. Ich habe lustigerweise genau den Vers auch heute in meiner Predigt, den Christoph gerade, erwähnt hat oder vorgelesen hat. Und ich möchte auch mit einem Missverständnis um diesen Vers aufräumen. Also es ist super, dass du den schon vorbereitet hast. Perfekt. Dieses Bild habe ich lustigerweise auch gerade gestern gefunden und habe noch überlegt, ob ich es in die Predigt einbaue. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe euch zum Anfang ein Bild mitgebracht. Wird jetzt eingeblendet. Genau, ihr seht hier ein Bild. Vielleicht könnt ihr euch damit gerade gut identifizieren. Vielleicht seid ihr auch keine Deutschland-Fans, sondern irgendwie irgendein anderes Land. Jedenfalls ist es ja interessant, habe ich gedacht, so während der Fußball-WM, da sehen ganz viele Deutsche, entdecken plötzlich so die Deutschland-Flagge für sich und hängen die ans Auto, meinetwegen an den Balkon oder in den Garten. Also oder ganz viele entdecken ihre Liebe zur Deutschlandflagge, ihre Liebe zu Deutschland vielleicht als Land. Und sonst sind wir Deutschen ja eher ein bisschen zurückhaltend, was Flaggen angeht und Flaggen irgendwo aufhängen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum löst diese Flagge jetzt gerade zur EM-Zeit in uns doch so starke Gefühle aus? Vielleicht nicht in jedem, vielleicht löst in euch auch eine andere Flagge irgendwie Gefühle aus, aber warum ist es eigentlich so? Es hat etwas mit Gruppenidentität zu tun. Also wir können uns mit dieser Flagge irgendwie identifizieren. Diese Flagge zu sehen, löst in uns ein Gefühl aus, dazuzugehören zu irgendetwas. Und es ist eigentlich seltsam, weil wenn man genauer darüber nachdenkt, müssen wir mal ehrlich sein, im Radio, in der Zeitung, im Fernsehen liest man immer unsere Jungs. Oder man sagt so, unsere Jungs haben wieder irgendwie gut gespielt oder schlecht gespielt. Aber seien wir doch mal ehrlich, so viel verbindet uns doch mit unseren Jungs überhaupt nicht. Viele von euch sind nicht mal männlich. Die meisten von uns spielen nicht mal gut Fußball, auch wenn wir es uns vielleicht einbilden, dass wir es besser könnten, wenn wir da zuschauen. Aber wir haben weder so viel Geld wie die, noch haben wir so viel Prestige wie die, noch sind die meisten von uns irgendwie in einem vergleichbaren Alter. Also was genau verbindet uns eigentlich mit den Jungs da auf dem Feld, damit wir denen zujubeln können oder damit wir irgendwie das Gefühl haben, die spielen für uns? Das Einzige, was uns mit ihnen verbindet, ist unser Land. Und es ist interessant, weil unser Land nicht mal bedeutet unsere Sprache. Wir feuern ja nicht die Österreicher an oder die Schweizer. Gut, ja schon, aber sonst nicht so viel. Also die Sprache ist es nicht mal, was uns verbindet, sondern das Einzige, was uns wirklich mit diesen Jungs verbindet, sind diese historisch entstandenen Grenzen um unser Land herum, in denen die zufälligerweise geboren sind, oder zumindest die meisten von denen, wo wir auch geboren sind. Also es ist doch eine seltsame Sache mit dieser Nationalität. Und trotzdem ist Nationalität etwas, was uns ein sehr starkes Gefühl von Identität geben kann. Es ist eigentlich ein Konstrukt Nationen. Es ist ein Konstrukt, was irgendwie über die Zeit entstanden ist, aber doch irgendwie künstlich bleibt. Aber es ist so ein starkes Konstrukt, dass Leute sogar für dieses Konstrukt in den Krieg ziehen, bereit sind, Menschen aus anderen Ländern umzubringen. Ich sehe jemanden auf der anderen Seite der Front, der könnte vielleicht mein bester Freund sein, wenn diese Ländergrenzen nicht wären. Der hat vielleicht genauso Familie wie ich. Der hat vielleicht auch gar nichts Böses getan, aber nur weil er zufällig da drüben geboren ist und ich hier, bin ich bereit, ihn zu erschießen. Also ihr merkt, wie, ich wäre natürlich nicht bereit dazu, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr merkt, was für ein starkes Konstrukt Nationalität sein kann, wie sehr es einem ein Gefühl von Identität geben kann. Dann habe ich eine interessante Geschichte gelesen, gestern in der Zeitung. Da habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht. Diese Frau aus Amerika hat die Corona-Krise genutzt, um Das ist jetzt nur, also das war tatsächlich die, aber man erkennt natürlich jetzt nicht viel auf dem Bild. Hat auf Instagram gepostet, wie sie in teuren Hotels war. Und nachher stellte sich raus, sie hat die Identität von mehreren Großunternehmern in Amerika gestohlen, ihr Bild auf deren Ausweis gefotoshoppt und sich damit für diese Corona-Hilfsfonds in Amerika beworben und hat mehrere hunderttausend Dollar Hilfsgelder abgesahnt, die ihr eigentlich gar nicht zustanden, und hat sich damit dann in Luxushotels eingecheckt und war aber dumm genug, diese Bilder auf Instagram zu posten, sogar mit den Hotels getaggt, wo sie jeweils gewesen ist, sodass sie dann letztendlich überführt werden konnte. Aber diese Geschichte ging so ein bisschen durchs Internet. Und interessant war, dass in den meisten oder in den drei Artikeln, die ich dazu gesehen habe, immer im Vordergrund stand, wie schlimm, also das Schlimmste, was sie gemacht hat, war, oder als Schlimmstes, was sie gemacht hat, wurde wahrgenommen, die Tatsache, dass sie die Identität von anderen geklaut hat. Nicht, dass sie unbedingt den Staat bestohlen hat, vielleicht nicht mal, dass sie sich damit ein Luxusleben gekauft hat, sondern die Tatsache, dass sie dies mit einer gestohlenen Identität getan hat. Aber warum ist es so schlimm? Warum ist es so schlimm, die Identität von jemandem zu klauen? Warum empfinden wir das als so brutal? Weil Identität nicht nur unser Gesicht ist, unser Name, unser Geburtsort vielleicht noch, das, was auf dem Ausweis steht, sondern Identität ist etwas Allumfassendes. Identität ist das, was uns im Kern ausmacht. Wissenschaftler tun sich schwer, Identität genauer zu definieren, je nachdem, welche Wissenschaft, gucken die Wissenschaftler unterschiedlich darauf, Psychologen schauen anders drauf als Soziologen, aber trotzdem fällt es allen schwer zu definieren, was ist eigentlich genau Identität, weil es eben etwas sehr Allumfassendes ist. Es betrifft alle Lebensbereiche. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist Identität das, was mich einzigartig macht, das, was mich unterscheidet vielleicht von anderen, das, wie ich mich sehe, die Antwort im Prinzip auf die Frage, wer bin ich? Deshalb ist Identitätsklau, also auch zum Beispiel Unterschriftenfälschung, so etwas Schlimmes, weil man immer das Gefühl hat, da dringt jemand ein in meinen Kern. Also da klaut mir jemand etwas, was eigentlich nur mir gehören darf. Und ich glaube, es trifft uns deshalb so schwer, weil Identität eine sehr labile Sache ist. Identität ist immer sehr wackelig. Oft liest man oder hört man, ach, Kinder und Jugendliche, die haben es so schwer. Die müssen erst noch ihre Identität finden. Die haben Probleme, ihre Identität zu finden. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit haben sie es besonders schwer, ihre Identität zu finden, diese armen Kinder und Jugendlichen. Vielleicht denken wir auch noch an Künstler und Künstlerinnen, die irgendwie jetzt nicht mehr so in ihrer Identität leben können, weil sie ihren Beruf nicht mehr so ausüben können. Und damit reden wir uns vielleicht so ein bisschen ein, wir selbst hätten keine Probleme mit Identität. Unsere Identität wäre absolut gefestigt und wir wissen ganz genau, wer wir eigentlich sind. Aber ist es wirklich so? Ich frage euch ganz ehrlich, nehmt euch mal kurz die Zeit und geht mal in euch und fragt euch mal ganz ehrlich, wer bist du? Wer bist du eigentlich? Vielleicht fällt dir dann als erstes dein Name ein, aber deinen Namen hast du dir nicht mal selber ausgesucht, sondern den haben deine Eltern für dich ausgesucht. Oft hört man dann als nächstes den Beruf, aber ein Beruf wird niemals ausreichen, eine Identität zu festigen, weil was passiert, wenn du dich verletzt und du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben? Oder was ist, wenn du in den Ruhestand kommst? Viele Leute kommen dann in eine massive Identitätskrise. Und ein Beruf ist ja auch nur etwas, was man eine bestimmte Anzahl von Stunden am Tag tut, und daneben gibt es ja auch noch ein anderes Leben. Also der Beruf kann niemals eine ganze Identität festigen. Und doch wird oft Leuten aufgrund ihres Berufs bestimmte Eigenschaften zugewiesen. Ja, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwie Beamte seid. Ich kenne es gut als Pastor, da denken die Leute immer, ich wäre besonders, pünktlich und zuverlässig. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, dann eine Identität zugeschrieben zu bekommen, die eigentlich gar nicht so wirklich zu einem passt. Also Frage an euch ganz ehrlich, was macht eure Identität eigentlich aus? Der Vorbesitzer von unserem Haus, ich habe das recht schnell gemerkt, als ich da durch die Sachen gegangen bin, der war sehr aktiv im Fußballverein. Ja, der hatte überall, hingen da irgendwelche Trophäen und Erinnerungen und Fotos und Zeitungsartikel. Der war sehr aktiv im Fußballverein. Ich habe dann auch aus dem Dorf erfahren, er hatte sogar einen Spitznamen, wie ihn jeder im Dorf nannte, der nur aus dieser Tätigkeit im Fußballverein heraus entstanden ist. Und da habe ich gemerkt, wow, von seiner Identität war ein sehr großer Teil dieser Fußballverein. Also auch das ist etwas, was Identität irgendwie ausmachen kann. Oder für viele Leute sind es Kinder. Wenn sie Kinder bekommen, kommen sie in eine Identitätskrise, weil sie plötzlich nicht mehr so viel Zeit haben wie vorher. Wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen, wieder eine Identitätskrise, weil man plötzlich gar nicht mehr weiß, wer ist man eigentlich ohne Kinder. Also auch ein schwieriges Thema, Kinder. Alter als Identität, man hört es immer wieder, die allseits bekannte Midlife-Crisis, wenn man dann plötzlich sich nicht mehr selber als irgendwie junger Mensch definieren kann. Also ihr merkt, wie viele Faktoren unsere Identität prägen können. Und ich glaube, jeder Mensch hat sein Leben lang zu tun mit der Frage, wer bin ich eigentlich und was macht eigentlich meine Identität aus? Im Prinzip sind wir ein Leben lang alle, behaupte ich, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Was unterscheidet mich eigentlich von allen anderen? Und ich glaube, dass diese Corona-Krise, durch die wir jetzt gerade 1,5 Jahre besonders intensiv gegangen sind, nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, nicht nur für junge Leute großes Potenzial hatte, für so eine Krise auszulösen, sondern im Prinzip für jeden Menschen. Weil wir viele gewohnte Dinge alle nicht mehr machen konnten. Viele Dinge, die wir vorher immer gewohnt waren zu tun. Viele Dinge, die vielleicht unsere Identität geprägt haben. Routinen waren plötzlich nicht mehr möglich, vielleicht auch nicht mehr notwendig. Vielleicht haben wir uns neue Routinen gesucht. Aber ich glaube, zumindest an dem Punkt, wo uns allen klar wurde, wow, das wird jetzt noch eine ganze Zeit lang so weitergehen, da kamen doch viele in so eine Identitätskrise und haben sich gefragt, wer bin ich jetzt eigentlich noch, wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich das nicht mehr kann, wenn das nicht mehr muss, wer bin ich dann überhaupt noch? Viele haben sich dann neue, verrückte Hobbys gesucht. Viele haben angefangen, Brot zu backen, habe ich so gesehen auf Instagram. Also man sucht sich dann irgendetwas Neues, was man tun kann, um wieder irgendwie was Neues zu finden, was einem Identität vielleicht geben kann. Manche haben dann auch sich für soziale Zwecke irgendwie investiert. Also man hat dann neue identitätsstiftende Dinge gesucht. Und ich behaupte, wir alle gehen aus dieser Pandemie heraus mit einer anderen Identität, als wir hineingegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das für euch selber auch so beantworten könnt, aber ich würde behaupten, wir alle gehen ein bisschen verändert aus dieser Zeit heraus. Manche vielleicht mehr, manche weniger, aber doch wird sie in uns allen etwas verändert haben. Und ein Stück weit, und jetzt wird es ja spannend, können wir ja beeinflussen, wie sich unsere Identität verändert. Also unsere Identität ist ja nicht etwas rein äußerlich Geformtes, sondern etwas, was wir selber mitbestimmen können. Also unsere Identität ist ja etwas, was wir selber beeinflussen können. Und immer wieder werden wir feststellen, entweder wow, ich bin wirklich der geworden, der ich immer werden wollte. Also in manchen Bereichen habe ich mich wirklich so entwickelt, wie ich es sein wollte. Da passt meine Identität zu dem, was ich immer sein wollte. Und in manchen Bereichen werden wir vielleicht schockiert sein oder an manchen Punkten in unserem Leben und zurückblicken und sagen, um Himmels Willen, was ist aus mir geworden? Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört, was ist nur aus mir geworden? Das sind Momente, in denen jemand erkennt, seine Identität hat sich in eine Richtung entwickelt, die er eigentlich gar nicht wollte. Und jetzt ist ja die große Gretchenfrage, was möchte Gott, wie wir unsere Identität formen? Was möchte Gott, wer wir sind? Was ist eine gute christliche Identität? Frage ich mal so ganz provokativ. Eine gute christliche Identität. Und ich glaube, und jetzt kommt der Vers von Christoph, ich glaube, dass viele von uns dann gleich als allererstes an diesen Vers denken, an Johannes 3,30. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und das ist richtig, dieser Vers stimmt und ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber das ist nicht der prägende Vers, den ich behaupte, das sollten wir im Kopf haben, wenn wir an christliche Identität denken. Ich erkläre es gleich, warum. Weil ich finde, dahinter steht, wenn man zumindest im ersten Moment so, wenn es um Identität geht, an diesen Vers denkt, passiert ja das, dass man so ein Bild von einer Hüpfburg im Kopf hat. Ich bin eine Hüpfburg und wenn Jesus als Gebläse fehlt, der da die Luft reinpumpt, dann bin ich nur so ein Gummihaufen irgendwie. Aber erst wenn Jesus mit seiner Luft da reinpumpt, dann bin ich irgendwie jemand. Und das ist etwas problematisch. Also so nach dem Motto, ohne Jesus sind wir leere Hüllen. Ihr kennt es vielleicht in manchen Gemeinden, ich habe es gerade wieder gelesen von einer Gemeinde, dass das Motto von diesen Gemeinden ist, jeder kann kommen, wie er ist, aber keiner muss so bleiben, wie er ist. Ganz beliebtes Motto in den Gemeinden, ganz beliebter Vers, so oder nicht Vers, ganz beliebter Spruch so irgendwie auf der Homepage oder am Eingang, sodass die Leute gleich wissen, woran sie sind. Natürlich verstehe ich, was dahinter steht, hinter diesem Vers oder hinter diesem Satz. Ich verstehe auch den Gedanken, ich finde ihn auch gut. Aber die Gefahr ist doch, dass wir denken, irgendwie, wenn ich Christ werde oder wenn ich ein guter Christ sein möchte, dann muss ich irgendwie meine Identität an den Nagel hängen. Also dann darf von mir nichts mehr übrig bleiben und ich muss versuchen, im Prinzip ganz jemand anderes zu werden. Also es entsteht der Eindruck, es geht bei christlicher Identität eigentlich darum, sich selbst zu verleugnen. Immer weniger man selbst zu sein. Und immer mehr jemand zu werden, den man sich vor seinem inneren Bild, vor seinem inneren Auge so als Idealchristen gezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Idealchristen habt, überlegt mal kurz für euch, ob ihr so ein Bild habt von einem Idealchristen, wie so eine idealchristliche Identität aussieht. Vielleicht jemand, den ihr in eurer Teenie-Zeit wahrgenommen habt, so ein Jugendleiter oder eine Jugendleiterin, den ihr damals als besonders vorbildlich wahrgenommen habt, der irgendwie, wo ihr gedacht habt, genau so muss ich werden, wenn ich ein guter Christ sein will. Und vielleicht auch andere Christinnen und Christen, die ihr kennt, die ihr vielleicht aus dem Internet kennt oder die ihr wirklich persönlich kennt, wo man das Gefühl bekommt, bei denen im Leben läuft alles super, die sind in allen Lebensbereichen absolut heilig. Genau so muss ich werden. Und man malt sich so ein Bild im Kopf. So muss ein Christ sein. Diese Eigenschaften sind erstrebenswert. Genau so sieht der Idealchrist aus. Und da gibt es einige Beispiele. Ich will euch mal so ein paar Beispiele nennen von Dingen, die dieses Bild prägen. Zum Beispiel irgendwie Christen müssen immer fröhlich sein. Christen müssen immer super höflich sein. Christen müssen aufgeschlossen sein, dürfen niemals introvertiert sein. Christen müssen ordentlich sein. Christen müssen ihre Finanzen im Griff haben, die müssen immer mindestens 3, besser 4 Netto-Gehälter irgendwie auf dem Konto extra haben, damit sie auch in allen Lebensbereichen absolut vorbildlich sind. Christen dürfen nicht ehrgeizig sein, müssen immer so ein bisschen gemäßigt bleiben. Christen müssen sich immer unter Kontrolle haben, dürfen niemals ausrasten, dürfen nicht hupen, wenn jemand vor ihnen nicht gleich losfährt. Vielleicht habt ihr aber auch ganz verrückte Bilder im Kopf. Es gibt ja auch noch so ein paar Extrembilder und ich glaube, man darf auch ehrlich mit sich selber sein und sagen, vielleicht habe ich auch noch so ein paar verrückte Bilder irgendwie im Kopf, wie Christen sein müssen. Vielleicht irgendwie sowas wie, Christen müssen immer musikalisch sein, jeder Christ ein Gitarrist, am besten noch irgendwie zweimal in der Woche im Gottesdienst, zweimal im Monat im Gottesdienst spielen. Christen müssen immer mindestens 100 Bibelstellen auswendig können. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit irgendwie identifizieren könnt. Ich kann nicht mal 100 Bibelstellen auswendig, glaube ich. Ihr merkt schon, also es gibt lange, lange Listen und seid mal ehrlich mit euch selber und prüft mal, was habt ihr vielleicht so für Idealbilder von Christen im Kopf? Und führt diese Liste ehrlich mit euch selber weiter. Also ich glaube, wir alle haben, wenn wir ganz ehrlich sind, so ein Bild von einem perfekten Christen im Kopf, wie so ein perfekter Christ aussieht oder eine perfekte Christin. Und versuchen, das anzustreben. Und oft versuchen wir, das anzustreben, so zu werden und unser altes Ich möglichst weit hinter uns zu lassen. Christliche Identitätsfindung heißt also für viele, behaupte ich letztendlich, Selbstverleugnung. Und ich glaube, dass das eine riesige Tragödie ist. Weil wir damit etwas verleugnen, was Gott in uns hineingelegt hat. Vielleicht fallen euch jetzt Bibelverse ein, wo ihr mir widersprechen wollt. Vielleicht sagt ihr jetzt, irgendwie fallen euch Bibelverse ein von Paulus, wo er vom alten und vom neuen Mensch spricht, von der alten Kreatur und der neuen Kreatur. Vielleicht fällt euch ein vom Leben im Fleisch und dann dem Leben im Geist, diese Gegenüberstellungen, die Paulus macht. Aber ich glaube, alle diese Verse und auch dieser Vers in Johannes 3,30, den Christoph vorhin vorgelesen hat, beziehen sich nicht auf unsere Identität oder nicht nur auf unsere Identität, sondern vor allem auf Dinge, die wir tun, auf Dinge, die wir bewusst beeinflussen können. Und um diesen Unterschied klarer zu machen, werde ich euch jetzt einen Bibeltext vorlesen aus Apostelgeschichte 9. Den kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon aus dem Kindergottesdienst, wenn ihr im Kindergottesdienst wart. Aber für all diejenigen, die nicht im Kindergottesdienst waren, lese ich es nochmal kurz vor. Es geht um die Geschichte, wo Saulus sich bekehrt und zu Paulus wird. Apostelgeschichte 9, Abvers 1. Saulus verfolgte immer noch voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm ein Empfehlungsschreiben für die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saul. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Dann kommt jetzt ein kleiner Zwischenabschnitt mit einem Mann namens Hananias. Und danach geht es weiter, diese Geschichte von Saulus, mit dem Hinweis, ab Vers 19, nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Gleich nach seiner Taufe begann er, in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt, interessant, seine Zuhörer waren fassungslos. Ungläubig fragten sie: Ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht gekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, und so dass die Juden in Damaskus ihm schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Warum habe ich jetzt diese Geschichte vorgelesen? Diese Geschichte zeigt uns, finde ich, oder sagt uns, finde ich, viel darüber, was Identität als Christ oder Identität in Christus wirklich bedeutet. Denn hier entdeckt jemand seine Identität in Christus, nämlich dieser Saulus, der sich ja dann sogar umbenennt oder der umbenannt wird. Fragen wir doch mal, was hat die Identität von Paulus ausgemacht vor seiner Bekehrung? Wer war Paulus vor seiner Bekehrung? Was war seine Identität? Ich würde behaupten, Paulus war begeisterungsfähig. Paulus war extrem ehrgeizig, viel ehrgeiziger als alle anderen. Deshalb war er ja auch derjenige, der dann diesen Auftrag nach Damaskus bekommen hat. Er war sehr überzeugt, wenn er von etwas überzeugt war, war er sehr überzeugt. Und er konnte gut überzeugen. Er konnte andere gut überzeugen. Er war ein guter Lehrer. Und er war extrem religiös. So würde ich als Profiler diesen Paulus beschreiben. Weiß nicht, ob euch vielleicht noch ein paar mehr Eigenschaften einfallen, aber das waren so seine Identität, würde ich sagen. Und ihr merkt, alle diese Sachen, die ich gerade genannt habe, die, finde ich, seine Identität ausgemacht haben, waren Eigenschaften und keine Handlungen, keine Taten. Jetzt kommen die Taten. Was hat er denn gemacht? Seine Taten waren gewaltsam. Er verfolgte Christinnen und Christen. Er wollte sie ausrotten oder sie zur Bekehrung zwingen. Auf jeden Fall war er brutal. Und nach seiner Bekehrung, was war da seine Identität oder was waren da seine Eigenschaften? Wie war er nach seiner Bekehrung? Nach allem, was ich in der Apostelgeschichte später so über ihn lese und was ich in den Briefen so von ihm erfahre, würde ich sagen, er war immer noch begeisterungsfähig, er war immer noch extrem ehrgeizig, er war immer noch sehr überzeugt und konnte immer noch gut andere überzeugen und er war immer noch extrem religiös. Es hatte sich also an keiner seiner Eigenschaften, der Dinge, die ihn eigentlich ausmachen, etwas geändert. An seinen Taten hatte sich aber eine ganze Menge geändert. Zwar stritt er sich immer noch ab und zu heftig mit seinen christlichen Geschwistern, er war so ein bisschen immer noch der Krawallmacher und auch bei seiner Mission schoss er noch das ein oder andere Mal ein bisschen übers Ziel hinaus. Da hat er noch einiges dazugelernt dann im Laufe der Zeit. Aber er tat es jetzt mit Liebe. Und das machte den ganzen Unterschied. Er wendete keine Gewalt mehr an, er zwang niemanden mehr, er ließ sich sogar schlagen, er ließ sich sogar einsperren und war trotzdem bereit, seinen Feinden liebevoll gegenüberzutreten und ihnen zu vergeben. Und ich glaube, das ist es, was christliche Identität letztendlich ausmacht. Es geht nicht darum, uns selbst zu verleugnen und unser altes Ich abzugeben am Kreuz und dann irgendwie ein anderer Mensch zu werden, von null anzufangen, sondern eigentlich geht es im Kern darum, wirklich wir selbst zu werden. Ich glaube, als Christinnen und Christen dürfen oder sollen wir sogar eine starke Identität werden. Wir sollen nicht so wischiwaschi 0815 Personen werden, sondern wir sollen starke Identitäten werden, indem wir in Verbindung mit dem, der uns einzigartig gemacht hat, uns selbst entdecken. Wir dürfen entdecken, welche Eigenschaften Gott in uns hineingelegt hat. Auch wenn wir selbst vielleicht gar nicht viel Wertschätzung haben für diese Eigenschaften. Vielleicht denken wir, ach, Menschen, die meinetwegen so viel nachdenken, die kann Gott nicht gebrauchen. Menschen, die irgendwie ja eher so theoretisch sind als praktisch, die kann Gott nicht gebrauchen. Oder vielleicht denkt der andere, ach, Leute wie mich, die immer gleich anpacken und vorher nicht erst noch eine halbe Stunde beten, die kann Gott nicht gebrauchen. Vielleicht denken wir, Gott braucht nur Extrovertierte, keine Schüchternen wie mich. Vielleicht denken wir, Gott braucht nur Zurückhaltende und keine so Spritzigen wie mich. Ihr versteht, was ich sagen will. Ich glaube, wir müssen nicht die Dinge verleugnen, die Gott in uns hineingelegt hat. Stellt euch mal kurz vor, Paulus wäre so ein Otto-Idealchrist geworden nach seiner Bekehrung. Hätte sich immer schön am Riemen gerissen, hätte freundlich gelächelt, wäre brav von Montag bis Freitag zur Arbeit gegangen und hätte dann am Wochenende sich für die Gemeinde investiert, hätte seinen Zehnten gespendet und am Lobpreisabend Gitarre gespielt. Stellt euch mal vor, Paulus wäre so jemand geworden. Wo wären wir denn dann heute? Gäbe es uns dann heute überhaupt? Ich glaube, Gott will und braucht keine Uniformchristen, die alle gleich glatt gebügelt und super angepasst sind. Er will uns genau so, wie er uns geschaffen hat. Er will komische, verrückte, introvertierte, Idealisten, krummelige, Perfektionisten, übervorsichtige, zurückhaltende, über die Stränge schlagende, energiegeladene, die will er. Alle will er und er will, dass wir uns genau so, wie wir sind, so wie wir von ihm geschaffen wurden, von ihm gebrauchen lassen. Dass wir genau so sein Reich bauen. Hätte Gott für sein Reich nur Hammer gebraucht, hätte er nur Hammer gemacht. Aber was bringt es, wenn du eine Säge bist und ein Leben lang versuchst, ein Hammer zu sein? Ich will euch heute Morgen Mut machen, eure Identität zu entdecken. Gerade jetzt vielleicht an so einem Tiefpunkt nach der langen Corona-Dürre eure Identität neu zu entdecken. Ganz neu euch auf die Suche zu machen nach dem, was euch im Kern eigentlich ausmacht. Nicht so sehr über die Taten euch zu definieren, die ihr so tagtäglich gemacht habt, über die Routinen, über das Äußere, was sich verändern kann. Und dass ihr das tut, ohne zu bewerten und ohne zu sagen, das ist schlecht und das ist gut, diese Eigenschaft muss ich abgeben und diese Eigenschaft muss ich dazugewinnen, sondern erstmal einfach zu schauen, was da ist, so eine Art Bestandsaufnahme. Einfach festzustellen, ob ihr ein Hammer seid oder eine Säge oder ein Meißel oder vielleicht doch eher ein Maßband. Und anzufangen, das zu akzeptieren und nicht einfach nur zu akzeptieren, so nach dem Motto, naja, so bin ich halt, sondern lieben zu lernen, euch selbst lieben zu lernen, so wie euch Gott geschaffen hat. Ich würde mir wünschen, wirklich wünschen, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde von starken Identitäten ist. Von Menschen, die gefestigt sind in ihrer Identität, die sagen können, so und so bin ich und das ist gut so. Von Menschen, die sich so lieben können, wie sie sind. die sich selbst und andere so lieben können, wie sie sind. Und die dann bereit sind, ihre Identität ganz und gar auf Gott auszurichten. Dass wir uns mit unserer Persönlichkeit Gott zur Verfügung stellen und uns überraschen lassen, wo er uns gebrauchen will, so wie wir sind. Das heißt nicht, dass sich auf dem Weg nicht das ein oder andere verändern kann. Das heißt nicht, dass wir immer genauso bleiben, wie wir jetzt sind. Aber es heißt, dass wir bereit sind, uns so zu akzeptieren, wie Gott uns geschaffen hat. Und ich glaube, da kommt jetzt dieser Vers wieder ins Spiel, den Christoph vorhin vorgelesen hat. Nämlich, dass es im Kern darum geht, auf Jesus zu zeigen. Aber auf ihn zu zeigen bedeutet nicht, dass wir in unserer Identität abnehmen, sondern dass wir in dem Wunsch abnehmen, diese Identität für uns einzusetzen. Sondern dass unsere Identität stark wird, um dazu zu dienen, auf Jesus zu zeigen. Denn Johannes der Täufer war bis zum Ende seines Lebens, wenn wir ehrlich sind, eine starke Identität. Er war ja ein berühmter Mensch. Viele Leute haben immer noch zu ihm aufgeblickt, als er hingerichtet wurde. Aber er hat diesen Ruhm nicht für sich selber eingesetzt. Er hat ihn nicht eingesetzt, um sich selbst irgendwie zu feiern und berühmt zu machen, sondern er hat ihn eingesetzt im entscheidenden Moment, um auf Jesus zu zeigen. Wir müssen uns keine Identität klauen. Wir sollen uns keine Identität klauen. Lasst uns unsere eigenen Identitäten aufbauen und entdecken. Wir müssen keine andere Identität annehmen oder eine Scheinidentität aufbauen, um bei Gott zu punkten, weil Gott uns als Originale erschaffen hat. Und mit diesem Gedanken möchte ich dann die Predigt beenden. Gott hat uns als Originale geschaffen und will uns als Originale gebrauchen. Lasst uns eine Gemeinschaft von Originalen sein. Amen.